Ah, Nutella habe ich heute vergessen. Nutella. Aber das Wort sagt ja, meine Speise, spricht der Herr Jesus. Und da gibt es eine ganz andere Speise. Ich habe hier ein Skript mitgebracht, beziehungsweise eine Gegenüberstellung. Aber damit ihr nicht abgelenkt seid, dürft ihr es nachher nehmen. Okay. Ich komme noch drauf. Also, ihr seht schon hier, das ist mein Thema. Hat also nichts mit Palmsonntag oder Ostern oder Weihnachten oder so, diese kirchlichen Feste. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Seit ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, ist für mich eigentlich jeder Tag ein Tag der Freude, ein Festtag. Und deshalb habe ich mich entschieden, über das Thema, über den Geist der Sohnschaft mit uns zu sprechen. Okay. Es gibt natürlich andere Themen, aber das hat mich in letzter Zeit richtig angesprochen. Es geht also um Söhne, aber auch Töchtern. Ich sage jetzt mal im Kontext der Schrift. Und die meisten von uns haben ja leibeigene Söhne oder Töchter. Ganz klar. Und das ist ein Privileg gegenüber anderen Menschen, einfach Sohn zu sein. Und jeder von uns, also jeder einzelne meiner vier Söhne, hat zum Beispiel einen Hausschlüssel von meinem eigenen Haus. Das heißt, sie können kommen, obwohl sie nicht zu Hause wohnen mehr, die sind ja alle ausgezogen. Sie können kommen, wenn sie wollen, sie können gehen, wenn sie wollen. Sie haben sogar Zutritt in jedes Zimmer. Das ist doch ein Privileg, wer kann das schon? Okay, der gegenwärtige US-Präsident Donald Trump, kennt man ja, hat ja auch einen Spruch so mal fallen lassen. Jeder Präsident und jeder namhafte Mann bringt mal einen Spruch hervor. Er sagt, American first. Ja, also für mich war das eigentlich klar, zuerst kommen die Söhne dran, aber daraus drehte man ihm natürlich einen Strick. Extremist, Radikalist, Egoist, der schaut nur auf sich und auf seiner und mir. Also natürlich kümmert sich ein Vater zuerst um seine Söhne. Es ist doch ganz logisch. Und wie erst recht unser himmlischer Vater sich um uns kümmert, klar. Also bei diesem wichtigen Thema, halte mal, hier habe ich es ja, bei diesem wichtigen Thema geht es mir natürlich auch um die Frage, bist du Knecht oder bist du Sohn? Bist du Knecht oder bist du Sohn? Oder Sklave. Die Bibel übersetzt Knecht auch mit Sklaven. Und das Bild zeigt es ja sehr deutlich. Der Sohn springt in die Arme des Vaters. Ja, ich habe jetzt keine Bilder für den Knecht gefunden, die erspare ich mir jetzt heute. Aber manche Christen sprechen zwar gute Dinge aus, immer wieder, aber sie sprechen aus dem Geist der Knechtschaft. Sie sind gebunden an Gesetzlichkeit, gebunden an Traumatas, gebunden an Angst, an Sorgen, an Zweifel. Und dann sprechen sie oft in ihren, ja, inneren Kundgebungen über diese Knechtschaft. Aber Gott hat uns zur Sohnschaft berufen. Ein Sohn springt, so wie in diesem Bild dargestellt, einfach in die Arme des Vaters. Ich möchte mal einen Vergleich bringen. Also ich bin jetzt mittlerweile Opa, fast von 8 Kindern. 2 sind noch nicht ganz das Licht der Welt erblickt, aber schon gezeugt. Und ja, wir wohnen zwar in Bad Bellingen, Rheinweiler, und meine Tochter, die wohnt in Vögisheim. Und jetzt kommt Opa Rolf und holt natürlich den Paul ab in Vögisheim im Kindergarten. Kein Mensch kennt Opa Rolf. Also weder die Kindergärtnerinnen noch die Kinder. Ich habe noch nie abgeholt. Ich stehe vor der Tür, ja, total fremder Mensch steht natürlich vor der Tür. Und darf ich erstens mal eintreten, weil meine Tochter angerufen hat, Opa kommt und so weiter, sonst wäre ich da gar nicht mehr reingekommen in dieses Haus. Und dann bin ich da durchgelaufen, dann spielen da die Kinder überall und rennen rum. Ich sehe gar nicht Paul richtig, aber Paul hat mich erkannt. Und wisst ihr, was Paul gemacht hat? Er ließ natürlich alles liegen, Sturmlauf, offene Hände, schreit, Opi, Opi, Opi. Also aller Ausweis, Nachweis, dass ich der Opa bin, hat sich erübrigt. Paul hat Opa erkannt, sofort erkannt, er lässt alles fallen. Warum? Weil Paul kennt Opa. Opa Rolf. Und Opa Rolf kennt Paul. Sonst muss er niemanden kennen, aber den hat er gekannt. Und es ist eine starke Beziehung und ein Vertrauensverhältnis, das Opa mit Rolf hat und Rolf auch mit Opa. Das finde ich so himmlisch. Und so kennt uns auch unser himmlischer Vater. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute den Geist der Knechtschaft ablegen und den Geist der Sohnschaft neu aufnehmen. Übrigens, ich habe hier noch ein Bild von Opa Rolf und von Paul. Also das mache ich jetzt gerade dabei. Und Lena kam bei der Predigtvorbereitung und sie sagte, also sie hat ja nur das Bild gesehen. Bist du Knecht oder Sohn? Die konnte schon lesen. Da sagt sie, ja, das ist der Sohn und das ist der Knecht. Deshalb habe ich hingeschrieben, Knecht, Opa. Ohne Frage, da stand ja schon die Frage. Wer ist der Knecht? Und das habe ich dann richtig lustig gefunden. Okay, Frage 1. Wer von euch möchte kein Knecht, kein Sklave mehr sein? Ja, vermutlich alle. Wer von euch möchte in die Sohnschaft Gottes einkehren? Okay, das sind noch ein paar andere so Söhne. Ja, ja, die sind natürlich immer gleich dabei. Was bringt, und dazu möchte ich noch eine Bibelstelle zitieren, die kennt ihr alle, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft oder der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, oder dort steht eigentlich übersetzt, schreien, aber Vater, aber Vater. Können wir aber Vater sagen? Wir sagen Papa. Aber ist ja nach der aramäischen Muttersprache Jesu der Kosename für Papa. Für Papa. Und Jesus hat uns das so gelehrt in seinem Wort. Und Papa ist eigentlich, oder Abba ist eigentlich das, der erste Laut, den ein Kind, nachdem es vielleicht etwas sprechen kann, aussprechen kann. Ohne dass man irgendwas sagt. Abba, 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 Abba. Das ist so der erste Ausspruch. Und deutet so auf seinen, ja, etwas hin. Mein lieber Vater, ein gutes Vertrauensverhältnis schon nach der Geburt. Also ich konnte zu meinem Vater immer Papa sagen. Also auch als ich erwachsen war, auch zu meiner Mutter, Mama, bis ich starb. Das war in unserer Familie. Und ich hatte ja drei Geschwister noch. War das einfach üblich, weil die Beziehung, das nicht optimal, aber sie war gesund. Sie war nicht gestört. Und so nannten wir unsere Eltern immer Papa, Mama. Und das war ganz üblich. Ich glaube, Gott will uns hier heilen. Gott will uns wiederherstellen. Ich weiß nicht, ob du das auch kannst. Meine Söhne hatten dann plötzlich angefangen, Vater zu sagen. Ja, also irgendwie so Respekt. Ja, der Vater hat gesagt. Also am Anfang auch und später sagten sie dann wieder Papa. Also es kommt immer darauf an, wie gerade die momentane Chemie ist zu den Kindern. Dann reden sie unterschiedlich. Indem wir einfach rufen, Vater, Vater, Abba. Und hier steht zunächst mal der Geist der Sohnschaft. Das sind natürlich Männer, Frauen gemeint, habe ich schon gesagt. Aber es geht ja in eine andere Richtung. Es geht, der Sohn hatte ja im Orient, besonders auch unter den Hebräern, hatte natürlich eine privilegierte Stellung. Er war der Nachkomme, er war der Erbe, der Erstgeborene. Er hatte ja 2/3 vom ganzen Erbe bekommen. Das war eine Auszeichnung, und so ist es heute vielleicht nicht mehr ganz, aber es ist ganz wichtig, dass wir wissen, unser Vater versorgt uns. Und was ich jetzt mit euch eigentlich durchgehen möchte, das ist eine Gegenüberstellung von Sohn bzw. Knecht und Sohn oder Knechte und Söhne. Das möchte ich einfach mal so mit euch durchgehen. Dazu habe ich auch ein kleines Blatt hier vorbereitet. Also Knechte sehen Gott als unnahbarer Meister oder Herr. Und Söhne sehen Gott als einen liebenden Vater. Und das sehen wir immer und immer wieder mal. Gibt es viele Bibelstellen, ich habe eben nur eine herausgezogen, weil wir sehen, der Vater liebt den Sohn und hält ihm alles hat ihm alles in seine Hände gelegt. Das ist natürlich ein Bild auf Jesus. Aber es ist auch ein Bild auf uns, denn wir sind auch Söhne Gottes. Von daher, Gott dürfen wir betrachten als einen liebenden Vater. Er liebt uns, er beschenkt uns, Er nimmt uns in seine Hand, er umarmt uns und er gibt uns und trägt uns in alle, in jeder Situation. Aber Knechte, sie kennen den Begriff nicht, lieber Papa. Sie sehen in Gott oft einen Sklaventreiber. Der Knecht muss irgendwelche Dinge tun, um Gott sich zu nahen zu können. Da muss er eine Leistung erbringen. Und er schafft es ja nicht. Und er rackert und appert, um einfach angenommen zu sein. Das kennzeichnet auch Menschen im Leben. Um ihrem Chef oder ihrer Frau irgendwie zu dienen, müssen sie arbeiten und schuften. Okay. Zweitens. Knechte sind unabhängig und selbstbezogen, haben nie gelernt, vom Vater etwas zu empfangen. Und Söhne leben in dieser Abhängigkeit von Gott und aber auch vom Leib Christi, von der Gemeinde. Das finde ich ganz wichtig. Knechte beten immer Gott, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne uns vier, so ungefähr. Wir sind ganz wichtig, wir stehen im Zentrum. Und sie haben nie gelernt, vom Vater so etwas zu empfangen, tagtäglich oder ganz selten etwas zu empfangen. Sie sind Knechte. Während Söhne beten, wir sind alle ein Leib und ich bin zwar wichtig, und selbst wenn ich nur den Finger bin oder der kleine Zeh oder ganz minimale Dienste tue, ich bin wichtig. Und deshalb wissen Söhne, sie wissen jetzt, dass alles, was du, Vater, mir gegeben hast, tatsächlich von Gott kommt. Wenn wir durch das Leben gehen und sehen unser Leben, kommt alles von Gott. Gott ist der Geber guter Gaben, wissen wir. Und somit ist es eine ganz wichtige Gegenüberstellung. Knechte leben in dieser Abhängigkeit, also leben unabhängig. Sie sind selbstbezogen, ichbezogen. Und sie haben nicht gelernt, vom Vater sich beschenken zu lassen. Okay. Ich mache mal weiter. Knechte leben aus dem Gesetz. Und Söhne, sie leben aus der Liebe, aus der Gnade und aus dem Glauben. Ihr wisst ja, wir können die Bibel lesen und lesen, der Buchstabe tötet, wenn wir nur auf den Buchstaben blicken. Und wenn wir nur auf das Gesetz blicken. Das heißt, du hörst immer Knechte sagen, ja, richtig, falsch. Ja, das war richtig, das war falsch. Das darfst du nicht. Sie machen immer solche Unterscheidungen. Und selbst sind sie oftmals sehr, ja, traurig, sehr niedergeschlagen. Und sie kennen den Geist Gottes in dieser Weise nicht. Die Bibel dazu sagt, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher oder einem Zuchtmeister, sondern wir sind Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Aber diese Erkenntnis hat mein Leben radikal verändert. Das ist jetzt auch schon 40 Jahre her, aber dennoch. Und da finde ich es ganz wichtig, Söhne wissen auch, was sie nicht dürfen, ganz klar. Aber über ihnen steht die Liebe Gottes, es steht die Gnade, es steht der Glaube. Und sie kommen zum Vater und sie wissen genau, was gut und was nicht richtig ist. Aber das ist für sie nicht das Motiv, immer gut und richtig und falsch und nicht falsch zu unterscheiden. Du musst nicht jeden Tag eine Stunde beten oder Mitglied einer Gemeinde zu sein oder die Bibelschule zu besuchen. Ah, du spendest zu wenig. All diese Dinge, sie quälen uns, weil sie einfach eine Gesetzlichkeit auf uns legen. Und der Sohn, Gottes Sohn, hat uns freigemacht vom Gesetz und hat uns hingenommen in diese Gnade. Der Zugang zur Sohnschaft beginnt eigentlich im Glauben. Die Bibel sagt auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Es ist der Glaube. Es ist der biblische Glaube. Es ist der Herzensglaube. Es ist das, was Gott uns schenkt, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat seine Liebe offenbart dort am Kreuz, als er für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Krankheiten starb. Da hat er uns eine neue Identität gegeben. Und diese Identität, die macht uns aus, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und deshalb ist der erste Schritt im Glauben, auf diese Sohnschaft zu empfangen. Es ist relativ einfach, es ist nicht kompliziert. Und Gott ist fair. Er hat alle Menschen irgendwie gleich gemacht. Und der Glaube ist leicht oder schwer, wie auch immer man das benennen darf. Und mit guten Werken können wir vor Gott glänzen. Ja, sagt der Knecht. Aber der Sohn sagt nicht, ich muss gute Werke tun. Ich muss in der Nähe meines Vaters sein. Und dort will ich bleiben, dort will ich mich nahen und dort will ich mit ihm Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben heißt einfach mal auch nichts zu tun, sondern hinsitzen, das Wort Gottes nehmen oder auch nicht und darüber nachsinnen, so wie Gerald uns jetzt einfach nochmal aufgefordert hat, uns zu besinnen, uns nochmal mitzunehmen in die Gegenwart Gottes. Und das lässt der Verstand oft nicht zu. Im Verstand versuchen wir zu beweisen, zu erklären, aber das geht nicht. Es ist der Glaube. Und Söhne leben aus dieser Liebe und aus diesem Glauben. Das finde ich ganz wichtig. Die Knechte wollten ja auch zur Zeit Jesu, das waren die Juden, sie wollten die Speisegebote wieder einhalten. Sie wollten wieder Gebote, Gesetze, Beschneidung, das kennen wir alles Dinge aus dem alten Bund, hatten sie vor wieder. Und das hat sie gefesselt, hat sie nicht frei gemacht. So, Knechte leben in Unsicherheit und Furcht, die sie nicht zeigen öffentlich, aber innerlich fürchten sie sich, sie sind verunsichert. Während die Söhne, sie leben in Frieden und sie leben in dieser Umarmung des Vaters und sitzen auf dem Schoß des Vaters. Ihr könnt euch das Bild ja so vorstellen, so Kinder, die auf der Schoß ihrer Eltern, ihres Vaters oder ihrer Mutter sitzen. Wir haben es gelernt und Knechte lernen das nicht. Ihre Identität ziehen sie aus dem Tun. Ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten. Und Söhne leben in diesem Frieden mit Gott. Ja, manche Söhne oder manche Söhne machen vielleicht mehr Fehler wie Knechte. Ist nicht ausgeschlossen. Wenn sie aber zum Papa kommen, ist alles wieder gut. Manche Knechte sind so perfekt und machen 99% sogar richtig. Aber sie leben trotzdem in einer Gebundenheit, in einer Unfreiheit. Und das ist irgendwie, ja, macht doch krank. Sie zeigen ihre Unsicherheit dann oftmals durch viele Dinge, Bluthochdruck, psychische Krankheit, Schlaflosigkeit und Angst. Das sind die Folgen. Und sie sagen, ich bin doch jemand, ich bin Bankkaufmann, ich bin Apotheker, ich bin Chef im Unternehmen. Sie zeigen das nicht offiziell so direkt, aber manchmal frönen sie damit. Und während Kinder Gottes sagen, ja gut, ich bin in der Liebe meines Vaters. Nebenbei mache ich auch noch einen Job. Ja gut, ich bin das und das und das. Also es steht, ihr Tun und ihr Beruf steht nicht im Vordergrund, sondern ihre Bestimmung, ihre Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Und das müssen wir auch lernen, auch als Christen. Ich weiß nicht, wenn ich länger Christ bin und dann schleicht sich mit der Zeit wieder so ein Denken, ein, oh, der predigt und der macht hier den Lobpreis. Ja, könnte ich doch auch machen, aber mich fragt man ja keiner und so weiter. Ist ja dieses Konkurrenzdenken, dieses Verhalten. Und das stimmt auf jeden Fall. Gut. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das sagt Jesus mal in Johannes 14. So, nächster Punkt. Knechte wollen durch ihr Tun den Menschen beeindrucken, um Lohn zu empfangen. Und Söhne leben und handeln aus Liebe und Dankbarkeit zu Gott und in einer Abhängigkeit zum Vater. Knechte handeln aus christlichem, habe ich vorhin schon angesprochen, Pflichtbewusstsein. Das sollte man tun und jenes müsste man ja tun. Und das ist doch falsch und das ist richtig. Und sie haben eigentlich eine Knechtschaftsmentalität oder Motivation, die sie dazu treibt und immer getrieben zu sein. Und sie sehen sich auf den Urlaub, endlich mal Urlaub, ist der Urlaub da, dann können sie mit dem Urlaub auch nicht umgehen. Und dann fürchten sie sich ja schon wieder nach der Zeit vom Urlaub. Ich überziehe jetzt ein bisschen, also ihr versteht, was ich meine. Aber Söhne leben und handeln aus der Liebe und der Dankbarkeit zu Gott, weil sie eigentlich von dieser Abhängigkeit von Gott wissen. Und das ist keine Abhängigkeit im negativen Sinn, sondern ich lasse mich beschenken. Ich lasse mich heute beschenken, was mir heute Gott schenkt. Und das ist eine ganz andere Qualität und nicht dieses Pflichtbewusstsein, das und das müsste man tun. Knechte lassen aus einem heilig rein sein Muster. Ja, also ich muss jetzt heilig sein, ich muss gerecht sein. Und das versuchen ja viele und ist auch nicht ganz verkehrt. Ihr wisst ja, Luther, der an der damals römischen katholischen Kirche fast verzweifelt ist und immer reiner und heiliger sein wollte, da kam eigentlich zum Schluss, dann nach langem Leidenswegen auf diesen Punkt, der Glaube hat mich gerecht gemacht. Der Glaube macht uns gerecht. Und das ist ein Bewusstsein von uns allen. Das möchte ich euch wieder neu bringen. Also nicht, wenn du 99% gerade gut bist und mit 1% daneben bist, dann bist du halt daneben, okay. Naja, aber Gott, in Gottes Nähe werden wir geheilt, in Gottes Nähe werden wir rein, und das ist etwas Großartiges. Also unser Herz verändert nur Gott und nicht wir selber. Wir können unsere Herzen nicht verändern. Ihr kennt ja die Geschichte auch vom verlorenen Sohn. Also es ist eine wunderbare Geschichte vom verlorenen Sohn. Eigentlich ist die Geschichte ja falsch. Der verlorene Sohn ist ja eigentlich der Sohn, der zu Hause blieb. Er hat immer geschuftet. Er konnte den Vater nie befriedigen. Er hatte sich beklagt, ich bekomme von dir gar nichts, nicht mal ein Böcklein für meine Freunde zu feiern. Er hat geschuftet und gerackert bis abends. Und als sein zweiter Sohn nach Hause kam im Knechtstall und hat gesagt, es kann doch nicht sein in diesem Schlamassel. Mein Vater ist so reich, ich gehe zu ihm nach Hause. Was hat sein Vater gemacht? Er hat ihn beschenkt, hat ihm einen goldenen Ring gegeben. Ihr kennt ja die Geschichte. Es ist eine fantastische Geschichte. Und zum Schluss hat er zu seinem älteren Sohn gesagt, kommst du nicht mit uns zu? Wir feiern gerade ein großes Fest. Dein Sohn war verloren, ist wieder gerettet, gefunden worden. Ja, die Bibel lässt es offen, ob er noch reingekommen ist. Sie spricht davon, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er schon noch reingekommen ist. Ich wünsche mir es halt, aber okay. Die Bibel lässt es offen. Aber dennoch, glaube ich, so ist es. Beides waren Söhne. Aber der eine war geknechtet und der andere war frei. Und diese Freiheit, die wünsche ich mir. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich wird. Ja, 2. Korinther 4, 15. Ja. Knechte versuchen, ihren Mangel selber auszufüllen mit Aktionen. Also irgendwas tun heute. Kann doch nicht hinsetzen und nichts tun. Aber die Söhne können im Vater ruhen und sich von ihm lieben lassen. Also ein typischer Knecht hat eigentlich gar keinen Ruhetag. Der klingelt um 6 Uhr der Wecker und dann geht's los, putzen, aufräumen, was machen wir heute. Der Plan ist vielleicht am Abend vorher schon aufgestellt. Man muss etwa einen Mangel ausfüllen durch Aktionen. Und der Sohn, der schläft vielleicht aus und ja. Und der Knecht regt sich auf. Was hätte man in diesen vertanen Stunden schon alles tun können? Da denke ich wieder an Hebräer 4,10. Denn wer in seine, also in Gottes Ruhe, in des Vaters Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, so wie Gott auch von seinen eigenen Werken zur Ruhe gekommen ist und uns eigentlich ein Beispiel gegeben hat. Und da bin ich wieder bei meinem Paul. Paul will immer etwas arbeiten. Paul ist kein Faulpelz eigentlich. Aber wenn er Opa sieht, irgendwas machen, dann kommt er dazu, dann nimmt alles Werkzeug in die Hand. Ich kenne es ja selber, wenn ihr Kinder habt. Er nimmt das Werkzeug in die Hand. Die Arbeit dauert manchmal dreifache Zeit. Aber Paul war dabei und Paul hat mitgearbeitet. Und unlängst kam er mal, musste ich in Hüde, weil meine Tochter fort müsste. Und dann musste ich mit ihm ins Bett liegen. Naja, das war ein bisschen kompliziert. Aber ich habe es geschafft so irgendwie. Und Paul wollte nicht einschlafen und hat mit mir immer Geschichten erzählt. Und dann hat er seine Hand so gehalten. Ich gebe mir mal deine Hand. Hey, Opa, du bleibst aber hier. Und dann irgendwann hat es natürlich umgehauen. Habe ich mich so rausgeschlichen. Also er hat immer Sehnsucht, bei seinem Opa zu sein, auch bei seinem Vater natürlich. Aber ich kann ja nur erzählen aus meinem Erlebnis mit ihm. Ein Knecht kann sich selbst gar nicht lieben, weil er ständig unter dem Bann von Ungenügen steht. Viel zu wenig, viel zu schlecht und könnte man doch besser machen und. Also wir müssen einfach wegkommen von diesem Geist der Knechtschaft. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen einfach rauskommen von diesem Tun, von diesem Trieb. Ich muss etwas leisten und von diesem Geist der Angst. Wir tun etwas, weil wir geliebt sind. Wir tun nicht etwas, damit wir geliebt werden, sondern wir tun etwas, weil wir geliebt sind. Denkt mal darüber nach. Ja. Knechte leben in Konkurrenzkampf um Anerkennung, Vergleich und Eifersucht. Das schwingt ganz groß mit hier unten. Söhne können andere ehren und sich am Erfolg anderer freuen. Kannst du dich am Erfolg, den du vielleicht selber hast, eines anderen freuen? Thomas spielt jetzt hier die Gitarre und macht den Lobpreis. Da dürfen wir uns doch freuen, oder nicht? Ist doch toll. Ich könnte es auch spielen vielleicht, oder? Aber Thomas macht's gut. Und sie sagen, Kinderstunde, wunderbar gemacht. Toiletten geputzt, oh, das glänzt wunderbar, schön gemacht. Also all diese Taten, die vielleicht unseren Mitmenschen machen, wenn wir sie würdigen und ihnen Anerkennung geben. Und das erbaut sie und das erbaut uns. Und das bringt uns in Beziehung. Das bringt uns in eine Nähe, in eine Vertrautheit und auch in eine Akzeptanz gegenseitiger Wertschätzung. Knechte leben halt in diesem Konkurrenzkampf um Anerkennung, also Selbstanerkennung. Und das ist übel. Auch in Gemeinden und Kirchen, würde ich mal behaupten. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen, Leute. Also ich, ja. Oft hört man zwei Knechte, sie streiten, auch in der Gemeinde, ja. Und sie sind getrieben von Vergleich und Eifersuchtsgefühlen, mindestens. Also, Pastor, kannst du nicht mal hier, mit dem muss man mal reden und. Alles ist dann irgendwie schwierig und alles wird problematisch. Was darf man und was darf man nicht, habe ich schon erzählt. Und dieser Konkurrenzdenken, die bringt uns eigentlich nicht weiter. Wir kennen das auch aus der Bibel mit David und seinen Brüdern. Wisst ihr, die Brüder, ja, sie wurden vorgezogen vor David. Das war der Kleinste. Ja, bei den Schafen kann er sich mal begnügen und wir gehen jetzt in den Krieg. Und wir schaffen das, aber David, du bleib mal zu Hause bei deiner Harfe, bei deinen Schafen. Ja? Aber Söhne wissen, was im Himmel abgeht. Und nicht nur auf dem Kriegsfeld, auf der Erde. Sie wissen, was im Himmel geschieht. Dass Gott mit ihnen ist. Und David nimmt seine Schleuder später, als er in den Krieg einzieht. Ein kurzer Moment, ein Schleuder und einen Stein. Und ja, die Söhne sagen, der ist ja verrückt, der ist ja wahnsinnig. Er will sich nur groß aufspielen. Und mit Sicherheit schießt der mit seiner Schleuder daneben. Der trifft den Goliath nie. Das waren seine Gedanken. Aber David wusste, ich komme im Namen des Herrn. Ich bin nicht alleine. Ich ziehe meine Waffenrüstung an. Das ist nicht Schwert, sondern das ist eine Schleuder. Dann habe ich schon einige Bären erlegt. Und Gott hilft mir. Das Ende der Geschichte wisst ihr. Er traf in das Volle. Sogar mit dem ersten Stein. Er brauchte gar keine 5. Warum? Weil er seinem Vater im Himmel vertraute. Heute sollen Davids aufstehen in unserer Mitte. Okay. Und die uns die weniger Ehrbaren am Leib zu scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Das ist dieses Wort auf den Nächsten sich freuen. Gott hat den Leib so zusammengefügt, also den Leib Christi, um dem Mangelhafteren größere Ehre zu geben, damit keine Spaltung im Leib Christi sein sollten. Das nochmal zu diesem Text. Gott zur Ehre. Ja. Knechte haben, ich bin jetzt gleich durch, mache ein wenig schneller. Knechte haben kein Empfinden für Gutes und Göttliches. Söhne fühlen sich überall geliebt und nehmen ständig die Gegenwart Gottes wahr. Ja, manchmal vergisst man es aber. Aber ich bin heute hierher gefahren. Ihr glaubt doch, dass ich jetzt nicht ans Mittagessen gedacht habe, sondern an die Botschaft hier und an euch. Und Gott ist gegenwärtig und ich wünsche mir, dass Gott gegenwärtig ist, wenn wir hier zusammenkommen. Und das nehmen wir auch wahr. Das nehmen wir auch wahr. Okay, eine Bibelstelle. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Also Gottes Geist wirkt diese Liebe. Gottes Geist gießt diese Liebe aus in unser Herz, auch in schwierigen Situationen. Okay, ich mache noch kurz mal weiter. Knechte leben in Gebundenheit, Unsicherheit, Furcht und Minderwertigkeit. und Söhne ruhen in der Liebe. Sie wissen sich wertgeschätzt, frei und sicher, auch wenn sie etwas falsch machen. Wir sind ja nicht fehlerlos, ist klar. Aber selbst durch meine Fehler, und das ist mir jetzt gerade diese Woche knallhart ein Fehler passiert, ich habe mich entschuldigt. Ich sagte, das war so hirnverbrannt, aber es ist eine andere Geschichte. Aber ich habe etwas falsch gemacht. Du brauchst doch nicht mehr auf die Kanzel stehen, wenn du so einen Schuss ablässt. Habe ich so nächstes Jahr gedacht, morgen muss ich predigen. Aber ich habe gesagt, Gott, es tut mir leid. Und auch zu dieser Person. Ich habe mich da einfach daneben verhalten. Knechte haben Leben in Gebundenheit. Also das war jetzt mal, Moment, das war Leben in Gebundenheit, genau. Knechte leben in dieser Gebundenheit. Habe ich auch noch eine Bibelstelle dazu machen? Damit er die loskaufte, also Jesus die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen, der da ruft, aber Vater, das steht das in Galater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Ein Sohn weiß um sein Erbe, er weiß um den Himmel, er weiß um die Zukunft, er weiß genau, was ihn erwartet, wenn er von dieser Erde geht. Das Erbe des Himmels wartet auf ihn. Ich habe einen reichen Papa, dem gehört alles Gold und aller Silber auf dieser Welt. Und er wird mich beschenken, er wird mich segnen. Und das finde ich eine große, wunderbare Aussage, dass wir das wissen dürfen. Aber Knechte wissen nicht, wo sie hinkommen nach dem Tod. Na, ja, vielleicht, und was könnte sein. Keine Gewissheit über die Zukunft. Und deshalb müssen sie ja ihre Pfunde und ihr Sold, solange sie das einbringen, sind sie krank, behindert, dann fällt für sie eine Welt zusammen oft. Aber ja, Kinder Gottes fühlen sich auch als Behinderte wertgeschätzt. Sie wissen, Gott wird alles abwischen, Gott wird mich heilen, Gott wird mich herstellen. Er nimmt mich an, ich bin ein Erbe. Gott hat den Himmel für mich vorbereitet. Sie sind getrieben durch den Geist der Angst, habe ich schon gesagt, werden geleitet durch den Heiligen Geist. Okay, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir und wir beten, Abba, Vater, Papa, Papa, Papa. Knechte verbreiten Angst, habe ich schon gemacht, gehen wir mal weiter, und sind Friedensstifter und Brückenbauer. Ja, sie leben in dieser Verbindung, habe ich schon gesagt, noch eine Bibelstelle dazu. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. So, jetzt bin ich fast beim Letzten. Sie kennen ihren Ursprung nicht. Sie wissen nicht, wo sie herkommen. Sie wissen oft gar nicht, warum sind sie überhaupt auf dieser Erde? Was ist der Sinn des Lebens? Macht es überhaupt einen Sinn, da zu sein und plötzlich nicht mehr da zu sein? Aber die Söhne, sie wissen um ihre Vorherbestimmung. Sie wissen, Gott hat sie gesetzt. Gott hat sie hier eingepflanzt in diese Welt. Sie haben einen Auftrag, sie haben eine Bestimmung. Auch unser beruflicher Werdegang ist bestimmt. Und wir gehen zum Vater im Himmel, wenn die Zeit hier fertig ist. Das entspannt doch. Das entspannt doch. Und das kann ich niemandem erklären. Das kann ich nur im Herzen empfangen und aufnehmen von Gott. So. Und er hat uns vorherbestimmt, hat uns zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst eingesetzt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, sagt der Epheserbrief. So, engherzig, geizig, selbstlos und großzügig. Das habe ich auch schon festgestellt. Kinder Gottes sind großzügig, auch mit ihren Finanzen, mit ihren Ressourcen. Sie geben, weil sie genau wissen, sie bekommen ja wieder, sie bekommen ja wieder. Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst vor einer Rezession oder vor einer Inflation. Ja, das schwebt momentan in unseren Köpfen rum. Auch Angst vor Krieg und was alles kommen wird. Aber wieso brauchen wir das? Und wenn ich auch mal Mangel habe, Paulus sagt, in alles bin ich eingeweiht. Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Er hat alles durchlebt. Und Gott hat ihn gestärkt. So, und das Letzte noch. Ja. Hier noch ein Zitat. Ich habe jetzt nur eine Bibelstelle zu jedem rausgesucht. Man könnte da mehr. Ein gieriger Mensch will ständig immer mehr für sich haben. Ein Rechtschaffener dagegen gibt gern und ist dabei nicht geizig. So, und jetzt habe ich noch das Letzte. Und das ist auch ganz wichtig. Sie glauben an eine schwierige Zukunft und sie glauben an eine siegreiche Zukunft. Sie glauben an eine siegreiche Zukunft. Knechte glauben, dass Gott mit ihnen ist, auch in schwierigen Zeiten. Und sie können Danke, Halleluja sagen und sie können den Vater preisen. Und sie wissen, die Pforte der Hölle wird die Gemeinde, auch die Söhne Gottes, nicht überwinden. Sie gehen gestärkt aus Krisen hervor. Ich weiß nicht, mancher ist geschwächt, vielleicht aus Corona oder was gibt's denn alles noch? Krankheit, Arbeitsverlust, sonstige Niederlage im Leben. Gehen wir zum Schluss immer gestärkt heraus. Also das kann ich sagen. Ich bin jetzt 72 Jahre alt und Gott hat mich immer gestärkt. Und im Moment der Krise sieht es ja nicht so aus. Aber wir wissen im Herzen, das ist ganz tief, das kann man nicht erklären. Wir wissen, Gott wird mich da rausführen. Und Gott macht mich zum Sieger. Kann mir kein Nachbar, kann mir niemand sagen. Aber ich weiß es im tiefsten Herzen. Und das ist ein großes Geschenk. Sieh in deiner momentanen Niederlage vielleicht auch die Zukunft, den Sieg. Gott wird wiederherstellen, Gott wird aufrichten, er wird neue Segenszeige stecken. Ab heute will ich Nein sagen zum Knecht. Ich will Ja sagen zum Sohn. Ich möchte jetzt eine kurze prophetische Handlung machen mit euch. Prophetische Handlung. Ich weiß nicht, ob ihr mitmacht, okay? Zum Schluss. Umarmt doch mal deinen Nachbar oder deine Beziehungsperson. Und sag mal, ich bin jetzt dein Vater oder... Und fühl dich mal umarmt vom Vater, indem du deinen Nachbarn hast. Das hat eine geistliche Auswirkung. Ich sage das schon, pass auf. Und dann beten wir gemeinsam. Und wenn du da mitmachst, okay, ich will es jetzt nicht einfordern, aber wisst ihr, ich bin immer für coole Sachen irgendwie manchmal. Also ich glaube, ihr könnt so aufstehen kurz. Ich bete und ihr spricht das Gebet nach. Oder auch wie auch immer. Oder kannst du deiner Frau gehen. Petra, komm mal vor. Du umarmst mich jetzt. Du bist mein Vater, dein Sohn. Also geh. Also, sie macht es prophetisch für mich und du darfst es auch machen, aber wenn du das nicht magst. Danke, Vater im Himmel. Ihr dürft einfach so im Geist mitbeten. Der Geist der Knechtschaft ist ab heute beendet. Und ich empfange jetzt die Liebe meines Vaters, den Geist der Sohnschaft. Ich vergebe meinem irdischen Vater, meiner leiblichen Mutter. Du kannst auch ihren Namen nennen, wenn du das willst, oder Name des Vaters, Name der Mutter. Ich vergebe für alles, was sie mir angetan haben. Ich empfange deine vollständige Heilung. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Tür zum Vater im Himmel steht mir ab sofort neu offen und ich trete ein. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesus um den Heiligen Geist und danke dir, dass du jetzt bei mir bist, dass du mir ihn gibst. Ich will nicht länger und ich bin nicht länger ein Knecht, ein Sklave des Sklaventreifers, des Bösen. Ich bin dein geliebtes Kind, ich bin dein Sohn. Ab heute lebe ich das Leben, das du mir, Vater, für mich bestimmt und vorgesehen hast. Und ich höre auf, ständig zu vergleichen. Kein Treiber mehr in mir, denn ich bin geliebt von dir. Ich widerstehe allem Erfolgsdruck, den andere auf mich legen oder ich mir selbst auferlegt habe. Ich habe kein schlechtes Gewissen permanent. Niemand darf mich knechten. Ich bin geschaffen zu einem guten Werk, das du, mein Vater im Himmel, für mich vorbereitet hast. Ich werde leben und wandeln und stehen vor dir und ich danke dir für das große Geschenk deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Okay. Vielen Dank für eure Geduld. Ihr darf da noch einen Zettel mitnehmen. Hier habe ich gerade die Gegenüberstellung gemacht.
Danke, Rolf. Okay. Es war zwar kein Nutella, aber was Süßes heute Morgen, oder?
Aber ich vergesse Nutella nicht, sonst verbringe ich es wieder mit.
Nein, das war ein Scherz.